Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch drei kurze Infos. Ab sofort könnt ihr mein zweites Buch vorbestellen. Das Buch erzählt verschiedene Geschichten von suizidbetroffenen Jugendlichen, die zu Schulzeiten einen oder eine gleichaltrigen Freund oder Freundin oder Mitschüler oder Mitschülerin verloren haben und die in ihrem Schock, Trauma und Trauer die Sprach- und Hilflosigkeit ihres Umfeldes oft in voller Härte zu spüren bekommen haben. Dieses Buch soll euch zeigen, ihr seid nicht allein. Den Bestelllink dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Das zweite ist, ich möchte euch wieder einmal vom Huggy erzählen. Dabei handelt es sich um eine Umarmung zum Verschenken in Form eines Hoodies, also eines Kapuzenpullovers, auf den auf der Rückseite umarmende Arme gedruckt sind. Jahrelang habe ich selbst nach einem Geschenk gesucht, mit dem man jemandem stellvertretend eine Umarmung schenken kann, die immer, wenn es nötig ist, hervorgeholt werden kann. Zum Beispiel nach einem Trauerfall, wo Umarmungen ja oft das Wohltuendste und Hilfreichste sind. Oder einfach grundsätzlich für jeden, der es einfach verdient hat. Mit einem Huggy machst du ein warmherziges, sehr persönliches, besonderes, bedeutungsvolles, einzigartiges Geschenk, das voller Liebe steckt. Den Link zur Website findet ihr auch in den Shownotes. Ihr könnt euch auf der Homepage euren ganz individuellen Huggy zusammenstellen. Das dritte ist, ihr könnt euch ab sofort für das dritte Selbstworttreffen am 28. Februar 2026 anmelden. Es wird wie die letzten beiden Male wieder in Rösrath bei Köln stattfinden. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Website www.selbstwort.com unter der Rubrik Treffen 226. Die Folge heute ist ein ausgeliehenes Gespräch, das ich mit seiner Erlaubnis auch hier auf meinem Kanal veröffentlichen darf. Ich war nämlich im August dieses Jahres zu Gast bei Oliver Pocher. In der Rubrik Hey Olli, die man in seiner App Pocher Club finden kann, hat er mich zum Gespräch rund um das Thema Suizid und Depressionen eingeladen. Dieses Gespräch gibt es nicht nur zu hören, sondern auch auf seinem YouTube-Kanal zu sehen. Danke, Olli, dass du diesem schwierigen Thema den gebührenden Respekt, Raum und die Zeit gegeben hast. Ich glaube, dass auch du durch die unendlichen Reaktionen auf unser Gespräch einmal mehr überrascht oder vielmehr erschrocken warst, zu merken, wie sehr dieses Thema allgegenwärtig und mitten unter uns ist und wie dringend notwendig und erleichternd und wichtig es für alle Betroffenen und natürlich auch alle Nicht-Betroffenen ist. Also, nochmals danke. Bevor ihr aber jetzt unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer, wie immer, vorab darum bitten, die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Ollis und mein Gespräch.
Hey Olli! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hey Olli. Heute mit Elisa Roth. Und es ist eine etwas schwierige Ausgabe, sage ich mal. Sonst ist ja oft ein bisschen fröhlicher. Mehr oder weniger kommt drauf an, wenn man Gina Lisa oder Jay Kahn hier sitzen hat. Das ist für den einen oder auch nicht das Fröhlichste. Aber trotzdem, oder Iris Klein oder Michael Wendler. Es gibt so viele. Aber es sitzt ja auch Mario Barth, dann ist auch lustig. Aber es geht heute vorwiegend um das Thema Suizid. Also Menschen, die sich selbst umbringen. Und da bist du in diesem Thema sehr involviert. Vorher einmal ganz kurz, woher wir uns kennen und wie wir drauf gekommen sind. Wir kennen uns, weil du Kostümbildnerin für mich gewesen bist.
Seit immer noch über 20 bist. Jahren, ja genau.
Ja, genau, ja. Immer wieder.
Rente Pocher, Pocher Show.
Genau, wir haben uns bei Rent-A-Pocher praktisch damals vor jetzt mittlerweile fast 20 Jahren.
Über 20 Jahre, 22 Jahre, glaube ich.
Vor über 20 Jahren kennengelernt machst dann immer regelmäßig meine Kostümsachen, gerade wenn es um die witzigen Sachen geht irgendwie. Dann, wenn man sagt, hier, du musst aussehen wie so und so, dann bist du jemand, der das dann organisiert, auch zurechtschneidert und das Ganze drumherum. Also gerade wenn es so um ausgefallenere Outfits geht. Und das haben wir bis heute, arbeiten wir da regelmäßig miteinander zusammen. Haben aber praktisch so einen Punkt gehabt, wo wir uns auch über mein ernsthaftes Thema unterhalten haben. Und zwar der Tod von Robert Enke. Das war in der Oliver Pocher Show. Beziehungsweise als ich die gerade gemacht habe bei Sat.1. Und zu dem Zeitpunkt hat sich Robert Enke, der Torwart von Hannover 96, selbst umgebracht. Hat sich damals vor einen Zug geschmissen. Und das war ja so ein kompletter Wendepunkt. Also sowohl auch so für mich, dass ich mit dem Thema Depression mich nochmal anders auseinandergesetzt habe. Also man hört ja immer so viel, und das ist mir auch jetzt hier in diesem Gespräch hier oder beziehungsweise in den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, aufgefallen, dass super viele Kollegen in Anführungsstrichen alle Probleme mit Depressionen haben und sich darüber irgendwie austauschen. Und dann hat ja so Robert Enke sich damals als Nationaltorwart und Torwart bei Hannover 96 ziemlich überraschend von einem Tag auf den anderen umgebracht. Und dann hat am nächsten Tag Theresa Enke, seine Frau, eine Pressekonferenz gehalten, inklusive Valentin Marxer, seinem Psychologen, der ja auch hier aus Köln kommt und mit dem ich danach dann auch regelmäßig Kontakt hatte, die so das Thema Depression da aufgenommen haben und die sehr schnell, um praktisch gar nicht erst irgendwelche Gerüchte aufkommen zu lassen, sofort offensiv mit dem Thema umgegangen sind, drüber gesprochen haben, gesagt haben, dass Robert Enke Depressionen hatte, dass sie da länger mit zu tun hatten und dass das jetzt auch, dass das gestern genauso passiert ist, wie es passiert ist. Und das war so ein Ding, glaube ich, auch was für die Branche und auch für Sportler und Spitzensportler und so nochmal so ein anderes Verständnis gebracht hat.
Für alle. Tatsächlich für alle, weiß ich. Ich habe ja jetzt eben mit vielen Suizidhinterbliebenen zu tun und ich weiß, dass das für ganz viele Betroffenen, allein, dass die so an die Öffentlichkeit gegangen sind, natürlich auch mit dieser Geschichte, weil ich habe in meinem Podcast auch mit Theresa ja gesprochen und da wurde deutlich, wie sehr er sich wie viele Jahre verstecken musste oder sich versteckt hat und das keiner wissen durfte und so. Also schrecklich eigentlich. Ich meine, jetzt inzwischen ist viel passiert. Heutzutage geht man schon anders mit dem Thema um. Aber eben die, wie sie mit dem Thema umgegangen sind oder mit seinem Suizid, hat schon überall ganz viel geändert, nicht nur in der Branche.
Zum Glück. Das fand ich nämlich auch, weil da nämlich auch genau zu dem Zeitpunkt genau das stattgefunden hat, dass sie so eine Öffentlichkeit irgendwie kreiert haben. Und das war wirklich so, damals war man noch viel mehr stigmatisiert, dass man es undenkbar war und auch irgendwie Robert Enke davor ja wirklich Angst hatte, sich irgendwie zu outen, in Anführungsstrichen. Genauso wie sich irgendwie noch kein Fußballer als homosexuell geoutet hat, genauso irgendwie da irgendwie war es vorher eigentlich verpönt, dass man Depressionen hatte. Und dass man überlegt hat, immer mit welchen Verletzungen, welche man vorspielt, damit man irgendwie nicht spielen konnte. Und dass das von einem Tag auf den anderen bei ihm eingesetzt hatte. Und dann gab es ja nochmal so einen tragischen Moment, wo ihr gemeinsames Kind verstorben ist. Das hatte Herzprobleme, Herz-OP gehabt und ist dann relativ nach einer unkomplizierten Operation von einem Tag auf den anderen verstorben. Und er hat dann aber auch sofort an dem Wochenende wieder gespielt und ist damit eigentlich auch so wie im Tunnel da irgendwie mit umgegangen. Und dann haben sie ein Kind adoptiert und das war noch nicht mal ein Jahr alt. Und dann jeder dachte so, ja gut, guck mal hier, du hast ein Kind und dann hast du adoptiert und du hast für jemanden, für den du sorgst. Aber von einem Tag auf den anderen einfach, ist es total egal. Und er hat noch zwei Tage vorher gespielt gegen Hamburg, 2-2, glaube ich, auf den Sonntag. Und dann ist es, glaube ich, ein Dienstag ist es gewesen. Irgendwie zwei Tage später hat er sich praktisch selbst umgebracht. Das nochmal so als die Hintergrundgeschichte. Wäre das, manche ist ja auch schon wieder jetzt fast 15 Jahre her.
Ja, genau.
An viele, die sich da nicht mehr dran erinnern. Und das war so ein Thema, was mich beschäftigt hat und seitdem ich auch so Depressionen von anderen Menschen viel mehr ernst nehme. Und du hast dann auch drüber gesprochen, weil du selber auch Betroffene bist.
Genau, bei mir hat sich meine Mutter vor 23 Jahren, fast 23 Jahren, also eigentlich kurz bevor wir uns damals kennengelernt haben, das Leben genommen. Ich bin rückblickend also oder ich bin mit einer schwer depressiven Mutter groß geworden. Ich habe es aber nicht gewusst, weil mich keiner aufgeklärt hat. Also ich habe das immer falsch interpretiert. Ich habe immer gedacht, sie ist einfach eiskalt und ätzend und schlecht gelaunt. Und ich habe das schon immer irgendwie auf mich bezogen und war aber, fand sie halt meistens scheiße, einfach weil ich es nicht verstanden habe, warum ist sie so. Das heißt, ich wünsche mir, und deswegen plädiere ich auch heute so sehr für Aufklärung, vor allem eigentlich müsste sie schon in der Grundschule stattfinden, dass einfach Kinder Bescheid wissen, dass es Depressionen gibt, dass es eine Erkrankung ist, die jeden erwischen kann. Was das für Symptome hat, was das für Auswirkungen haben kann, dass einfach jedes Kind schon sich darüber bewusst ist. Es kann im späteren Lebensverlauf sie selber treffen, es kann die Geschwister treffen, es kann die Eltern treffen, dass einfach man Bescheid weiß. Weil wenn ich Bescheid gewusst hätte, wäre mein Leben definitiv ein ganz anderes gewesen. Und sie hat mir dann irgendwann mit, da war ich Anfang 20, hat sie mir von einem Suizidversuch, den sie schon mal verübt hatte, da war sie selber Anfang 20, erzählt. Und daraufhin bin ich mir dann erst darüber klar geworden, dass wir offensichtlich in einer steten Gefahr schweben, der ich mir natürlich vorher gar nicht bewusst war, weil sie in demselben Atemzug gesagt hat, wenn ich es nochmal machen sollte, musst du nur wissen, dass es nicht deine Schuld war. Und seitdem war ich, oder ab dem Moment war ich in permanenter Dauerpanik. Aber selbst, ich meine, ich spreche mit so vielen Betroffenen, selbst die Angehörigen, die sich ihrer Situation bewusst sind, du glaubst nicht, dass das wirklich passiert. Und dann hat sie eines Tages sich tatsächlich umgebracht. Und es gab, das ist mir ganz wichtig, dass wir auch da das erwähnen, es wird erstens ja immer gesagt, jemand, der darüber spricht, oder solange noch jemand, der erkrankt ist, darüber spricht, der wird es nicht tun, ist falsch, ist einfach falsch, ist auch erwiesen. Das ist immer ein Alarmsignal. Natürlich gibt es Erkrankte, die darüber sprechen und die es vielleicht nie machen, aber das ist auf keinen Fall etwas, ein Satz, der einen beruhigen sollte. Und was auch einen stutzig machen sollte, ist, wenn schwer Erkrankte, wenn es denen plötzlich viel besser geht. Das war nämlich im Fall meiner Mutter auch so. Da haben wir alle aufgeatmet und haben gedacht, jetzt sind wir über dem Berg, jetzt können wir alle mal durchschnaufen, jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Und dann bringen die sich um. Und das ist ganz oft, mit so vielen Betroffenen spreche ich, und es ist bei allen so, dass es plötzlich vor dem Suizid eine Phase gibt, manchmal sind es nur ein paar Tage, manchmal sind es mehrere Wochen, wo die plötzlich total gelöst sind und frei und wo es ihnen augenscheinlich viel besser geht. Das ist aber, weil die Entscheidung getroffen haben, zu gehen. Vielleicht steht der Tag noch nicht fest oder das Datum vielleicht noch nicht, aber sie haben den Entschluss gefasst und sind deswegen erleichtert, weil sie wissen, dass ihre Qualen ein Ende haben. Und deswegen sind sie gelöst und es geht ihnen augenscheinlich gut. Und so war das bei meiner Mutter auch. Ich habe abends vorher noch mit ihr telefoniert und ich habe ihr sonst immer sofort angehört, wenn es ihr nicht gut ging. Die kleinste Nuance habe ich wahrgenommen, habe sofort gewusst, okay, es geht ihr schlecht. Und in dem Telefonat ging es ihr gut und wir haben ganz entspannt telefoniert und am nächsten Tag hat sie sich umgebracht.
Das heißt, also du glaubst, dass dann schon wirklich die Entscheidung feststeht, dass jemand sagt irgendwie, ja, es ist, ich werde mich jetzt irgendwann umbringen, ich glaube, ich ziehe es jetzt durch, aber wow, irgendwie, ich glaube, ich mache das jetzt und dann gehen die Leute, dann geht es ihnen besser nochmal? Also dann fühlen die sich gut oder dann nach außen hin denkst du, ach, jetzt ist gerade sehr super bei denen.
Das Ding ist, dass die, die sind einfach gelöst. Also das Ding ist, die Menschen, die sich suizidieren, wollen nicht tot sein, sondern die können ihren Zustand, ihre Qualen, das, was sie so quält, diese Depressionen nicht mehr aushalten. Das heißt, die wollen nicht tot sein, die würden auch lieber leben. Aber das ist ihre einzige Ultima Ratio, also was ihnen am naheliegendsten erscheint, weil sie ja auch alle oder mehr oder weniger alle davon ausgehen, dass alle Mitmenschen besser dran sind ohne sie. Die sind fest davon überzeugt, dass die Welt besser dran ist, wenn die erkrankte Person nicht mehr da ist. Dann muss sich keiner mehr Sorgen machen, dann muss keiner mehr diese Kraftanstrengungen mitmachen. Und deswegen gehen die davon aus, alle sind besser dran ohne sie. So, und dann wissen die halt, also viele Suizide passieren ja tatsächlich aus dem Nichts. Und da kann man auch dann rückblickend nicht nachvollziehen, okay, ab wann könnte die Entscheidung wann könnte die Entscheidung gefällt worden sein. Bei vielen kann man es aber nachvollziehen. Bei meiner Mutter war ganz klar, es war komplett geplant, organisiert. Die hatte ihren Kühlschrank geleert, die hatte ihre Wäsche gewaschen, die hatte sich einen neuen Laptop gekauft, den hat sie wieder umgetauscht, hat sie wieder zurückgebracht. Und also es gibt von langer, langer Hand geplante. Es gibt Suizidenten, da kannst du auf dem Handy nachvollziehen, dass die, seit wann die angefangen haben, darüber zu googeln, welche Suizidmethode. Dann sind die da gegebenenfalls schon mal an die Orte gefahren, haben Fotos davon gemacht, wo sie sich möglicherweise umbringen werden und so. Also es gibt solche und solche. Es gibt sicherlich auch einige aus dem Affekt, aber viele sind doch, also ab einem gewissen Punkt fangen die an, sich damit auseinanderzusetzen, okay, wie würde ich es machen, wo, wann und ja, aber deswegen darf man also mindestens bei der Hälfte aller Gespräche, die ich für den Podcast führe mit Betroffenen, ist genau das eingetreten, dass es dem Erkrankten plötzlich merklich besser ging.
Und das ist bei dir, das ist jetzt das Interessante. Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt hier nur über Depression oder warum sich jemand umbringt oder so, sondern es geht vor allem um die Folgen für die Hinterbliebenen. Ja. Ne? Weil so ein gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Suizid und Selbstmord,
was man da sagen soll? Es ist das Gleiche, oder? Ja, Suizid. Also Selbstmord, ich gehöre nicht zu denen, aber die meisten Angehörigen, die verabscheuen das Wort total, weil sie eben sagen, der Suizident ist ja kein Mörder. Ich sehe es so, dass die Depression aber ein Mörder ist. Deswegen, ich finde das Wort nicht so schlimm. Ich habe daraus auch den, beziehungsweise es war ehrlich gesagt eine Freundin von mir, die daraus den Titel des Podcasts gemacht hat, nämlich Selbstwort. Also wir haben ein bisschen mit dem Wort gespielt. Aber nee, bitte das Wort Suizid verwenden.
Okay, alles klar, weil da gibt es auch nochmal einen Unterschied irgendwie, weil man sagt immer, ja, Selbstmord, Selbstmörder, jetzt sagt man Suizid, suizidal, ja. Also auch da, ne, was irgendwie...
Nein, um die Angehörigen nicht nochmal zu retraumatisieren, bitte Suizid sagen.
Okay, alles klar, ja. Das ist ja das, und da geht es jetzt nicht nur um Depressionen, weil es gibt ja immer einen Weg, also die wenigsten machen das ja in einer Kurzschlusshandlung. Also ja. Es gibt ja ganz selten jemand, der sagt irgendwie, ach, jetzt geht es mir heute so schlecht oder irgendwas ist so dramatisch passiert. Es gibt immer einen Weg davor schon, dass man irgendwie was gemacht hat und das ist dann praktisch das Finale in Anführungsstrichen. Oder auch Leute, die es versuchen und wo es dann schief geht und so. Da gibt es ja auch unzählige Sachen, von die ja im Prinzip auch dann über ihre Erfahrungen reden können. Ne? Ja. Weil man denkt ja, mit den meisten, bei denen es geklappt hat, kann man ja gar nicht mehr drüber reden. Nee, genau. Was ist jetzt der Punkt gewesen? Wie hätten wir dir helfen können?
Ja, genau. An der Stelle können wir vielleicht mal Zahlen einfließen lassen. Und zwar in Deutschland bringen sich jedes Jahr um die 10.000 Menschen um. Und das ist die Zahl ist gleichbleibend. Also jetzt nach Corona oder während Corona ist es ein bisschen erhöht, aber seit den 80er Jahren ist die Zahl gleichbleibend. Und 75% aller Suizidenten sind Männer. Suizidversuche, die bekannt sind, sind 100.000 pro Jahr. Aber ich meine, wie viele Suizidversuche werden gar nicht als solche wahrgenommen oder ja, gehen völlig an den Mitmenschen vorbei. Also die Dunkelziffer ist mit Sicherheit viel, viel höher. Und die gefährdetste Altersklasse ist so, ich glaube, 25 bis 35, wobei es dann im Alter wieder zunimmt, die Suizidgefahr viele ältere Menschen. Das ist dann oft aber so ein Bilanzsuizid, ne? Die dann merken, okay, es wird jetzt nicht mehr besser in meinem Leben, meine Freunde versterben und so weiter. So Bilanzsuizide. Und du hast es in deiner Ankündigung zu Hey Olli gesagt, es ist die häufigste Todesursache bei Jugendlichen. Und die unmittelbar betroffenen Angehörigen, da spricht man immer so von, es sind 6, also unmittelbar betroffen von einem Suizid sind 6 Menschen, mittelbar betroffen sind aber 135 von jedem Suizid. Das sind ja wahnsinnig viele. Also wenn es auf dem Dorf ist oder in einer Schule oder so, klar, es kriegen alle davon mit und alle sind betroffen auf irgendeine Art und Weise.
Ja, das genau das war der Punkt, den du genannt hast. Und es gibt zwei Sachen, die ich noch dazufügen wollte. Also du machst dir auch über die Folgen Gedanken. Und darum geht es jetzt zum Beispiel auch, dass jeder, wenn er irgendwie überlegt, ja meistens irgendeinen kennt, der sagt, ach guck mal, der hat sich umgebracht oder den kenne ich. Oder stimmt, da hat sich der und der umgebracht. Also nicht nur jetzt Leute aus der Öffentlichkeit, weil das ist ja bei Prominenten, auch gibt es ja wahnsinnig viele, gerade im Künstlerbereich. Ne? Also da ist ja so irgendwie von Kurt Cobain bis hin zu Robin Williams hatte auch Depressionen, aber hat sie nie umgebracht. Robin Williams.
Unendliche Silvia Seidel, die große Heldin meiner Kindheit aus Anna, die hat sich ja dann auch, ich kann sich erinnern, aus dem Ballettfilm, die hat sich auch umgebracht. Also viele, viele, die in der Öffentlichkeit standen.
Also so, wenn man jetzt die Liste durchgeht oder so, wahnsinnig viele oder wo es dann verschleiert ist oder wo es dann eine Mischung aus Alkohol, Drogen, wo man dann auch nicht mehr genau weiß, war es jetzt ein Suizid, ist es eine Folge davon. Also gerade im Künstlerbereich wahnsinnig häufig, aber auch genau im Stillen, im Kleinen Leute, die da sind. Und dann geht es auch um die Folgen, ne? Weil genau das, darum geht es auch, wie geht man damit um? Man denkt immer, oh, der Arme oder auch nicht. Oder es gibt ja verschiedene Phasen, Wut. Trauer, man ist dann sauer auf den, warum macht er das? Dann irgendwie ist es natürlich eine Trauer, irgendwie, dass der weg ist, ist es so alles.
Ja.
Und das habe ich auch gerade auch so bei Theresa und so, weil ich habe dann mich auch weiter so, also das jetzt so nachhaltig damit beschäftigt, beziehungsweise wir sind immer in Kontakt geblieben. Mhm. Ne? Wir hatten vorher schon Kontakt, also weil also Theresa Enkel, weil sie lustigerweise am selben Tag Geburtstag hatte wie ich. Das heißt, wir haben viele Geburtstage irgendwie immer ähnlich uns gratuliert, mehrfach sogar zusammen bin ich dann in Hannover gewesen oder so, wo wir auch zusammen gewesen sind, wo Robert dann mit dabei gewesen ist. Und das war immer dann auch so ein Punkt, so ein Tag, wo wir miteinander Kontakt hatten. Und dann darüber hinaus, ne, wie das dann weitergeht, was dann daran hängt, ne? Ja. Auch so an Folgen, ne? Und so, weil du musst dann alles Mögliche, ne? Dann welche Versicherung zahlt dafür, wer kommt dafür auf, Sachen, die erledigt werden müssen, irgendwie Kinder, die davon betroffen sind, ein Leben lang, Menschen, genau diese, die im direkten Umfeld, die ja. Das in irgendeiner Art und Weise ihr Leben lang mittragen, ja. Ne? Hätte ich was anders machen können, habe ich was falsch gemacht und so. Ja. Also da, so viel, was, und so, was da so hinten genau. Dran hängt.
Genau, und das war die Motivation für mich. Oder anders, also wie gesagt, der Suizid meiner Mutter ist 23 Jahre her und ich habe es eigentlich 16 Jahre lang komplett mit mir selber ausgemacht. Innerhalb meiner Familie, ich habe noch einen Bruder und einen Vater, war das gar kein Thema. Mein Vater, der ist Jahrgang 36, für den war das eher eine Scham. Aber auch in meinem unmittelbaren Umfeld, mein Freundeskreis und so weiter, keiner hat gewusst, wie er mit mir umgehen soll. Ich habe aber auch, weil ich nicht wollte, dass jetzt mein Schulterblei, ich den anderen auf die Festplatte schiebe. Ich wollte da niemanden mit belasten und deswegen habe ich habe es nicht angesprochen, es hat aber auch niemand anders angesprochen. Das heißt, ich habe es wahnsinnig lange nur komplett mit mir selber ausgemacht, was furchtbar ist, weil das sind so viele Aspekte, die einen Suizid anders machen als einen Unfalltod oder einen durch Krebs oder wie auch immer. Es ist wirklich etwas, ich will nicht sagen, es ist schlimmer, auf gar keinen Fall, ich will das gar nicht bewerten, aber es ist was völlig anderes. Und dann habe ich ein Buch, nach diesen 16 Jahren, ein Buch von einer jungen Autorin gelesen, die hat tatsächlich ein Buch über den Suizid ihres Vaters geschrieben. Daraufhin habe ich dann angefangen, meine Geschichte aufzuschreiben. Ich wollte gar nicht ein Buch daraus machen. Und dann lag aber mein Manuskript da ewig in der Schublade. Und dann habe ich irgendwann irgendeinen völlig anderen Podcast gehört, wo es um irgendeinen Suizid ging. Und dann habe ich gedacht, ich guck mal, ob es einen Podcast gibt, der ausschließlich sich mit dem Thema Suizid beschäftigt. Und das gab es nicht, was mich total erstaunt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das eben selber machen. Hatte natürlich von nichts irgendeine Ahnung, hatte auch keine Gesprächspartner. Und dann dachte ich, okay, damit sich die Leute bei mir melden und mir ihre Geschichten erzählen, muss ich in Vorleistung gehen. Also habe ich meine Geschichte eingelesen. Das sind die ersten beiden Folgen. Und damit habe ich in so ein Wespennest gestochen, weil der Bedarf riesig ist. Weil es allen Betroffenen so geht wie mir. Du wirst wirklich behandelt wie ein Alien. Ne? Es ist wirklich ganz schlimm. Also entweder die Leute sagen richtig dumme Sachen.
Zum Beispiel?
Also, da war es gerade erst ein paar Tage passiert, bin ich einem Vater von einer ehemaligen Mitschülerin begegnet. Und der hatte das wohl in der Zeitung gelesen und der kam mit einer Sensationsgeilheit im Blick auf mich zugerast und hat mich gefragt, wie ist das denn passiert? Und ich hätte ja lügen können. Aber ich habe gedacht, naja, sie war krank, also das ist ja eine Krankheit. Und da habe ich gesagt, sie hat sich umgebracht. Und dann hat er gesagt, nee, also das ist ja eine Unverschämtheit. Wie kann man denn sowas machen? Und ist dann sofort dazu übergegangen, von seinen Kindern mehr zu erzählen. Und naja, ich frage auch immer alle Betroffenen, was habt ihr so erlebt? Da gibt es dann so Sprüche von, wenn jemand sein Kind durch Suizid verloren hat und hat noch andere Kinder, dass Menschen dann sagen, sei doch nicht so traurig, du hast doch noch andere Kinder. Oder ich habe durch den Suizid meiner Mutter ein bisschen Geld geerbt und da hat mal jemand zu mir gesagt, und die wusste, wie meine Mutter gestorben ist, und hat sie gesagt, oh, ich wünschte, das würde mir auch mal passieren.
Sympathisch, ja.
Ja, also du, kann ich nur jedem empfehlen.
Also, ja, es ist natürlich immer gut, wenn sich reiche Leute umbringen.
Ja, also es war auch wirklich gar nicht besonders viel, aber du, Hauptsache irgendein Geld, egal ja, wo das dann herkommt.
Ja, das ist genau. Das Mindeste.
Ja, also da könnte ich jetzt auch stundenlang drüber erzählen. So, und dann, dann habe ich es tatsächlich geschafft und bis heute melden sich unzählige Suizidhinterbliebene bei mir, die alle ihre Geschichten erzählen wollen, weil sie eben dieselbe Erfahrung machen wie ich, weil es uns darum geht, über das Thema aufzuklären. Denn was ganz wichtig zu wissen ist, und das ist auch erwiesen, Suizid ist ansteckend. Das heißt, da wo ein Suizid passiert ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass noch einer passiert. Und das ist ja ganz wichtig zu wissen, denn alles, was auf dich einstürzt, nachdem das passiert ist, ist so ich glaube, das Schlimmste, was uns Betroffenen umtreibt, ist dieses Schuldgefühl. Ja, ich weiß, ich hätte sie nicht, ich hätte das nicht verhindern können. Ich weiß auch, es ist gar nicht meine Aufgabe, dass ich vergleiche es immer, ich weiß, der Vergleich hinkt, aber mit einer Krebserkrankung. Wenn jemand an Krebs stirbt, dann denkst du ja auch nicht, scheiße, hätte ich noch was machen können, ich hätte den doch davon abbringen können, ich hätte den gesund machen können. Oder ich denke auch nicht, wie konnte der mir das antun? Das machst du dir ja auch alles nicht an, das über eine bei einer Krebserkrankung zu denken. Bei Suizid ist das aber so. Weil zum Beispiel im Fall meiner Mutter, ja, sie war in psychotherapeutischer Behandlung, aber sie hat zum Beispiel keine Medikamente genommen, was bei Depressionserkrankungen so, so hilfreich sein kann. Medikamente können so viel bewirken. Das hat sie zum Beispiel nicht gemacht. Oder, also ich meine, diese Schuldgefühle, die treiben eben so viele bis, also zeitlebens um. Auch da kann man mir noch so sehr sagen, ja, du bist es aber nicht schuld. Ja, weiß ich. Aber trotzdem denke ich immer, ich hätte doch vielleicht doch noch dies machen können und das machen können. Und ich finde keine Ruhe. Und das ist bei allen Angehörigen so. Und bei manchen ist das so schlimm, dass die dann den gleichen Weg gehen, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten.
Es gab nämlich auch sehr viele Fragen, die natürlich auch gekommen sind, ja, darüber. Und da war zum Beispiel eine Frage, war auch, ob sich das vererbt. Also das hat zum Beispiel, haben Leute gefragt, also es sind Betroffene hier, die sich gemeldet haben oder so, und das war auch eine Frage, ja, als ob sich das vererbt. Das ist ja so indirekt. Also ich sag mal, so richtig vererben, glaube ich, ist es nicht.
Also so ganz genau weiß man es immer noch nicht, aber also allein durch meine Erfahrung, schon durch die Gespräche mit Betroffenen, ist es relativ offensichtlich, wie ich finde. Vielleicht sage ich da jetzt was ganz Falsches, aber nur wenn ich mir angucke, weil ich spreche ja mit den Betroffenen nicht nur über ihr Betroffenen-Dasein, sondern ich lasse sie auch immer erzählen über die Verstorbenen. Das heißt, man kann auch da so den Werdegang, die Erkrankungsgeschichte und so kann man auch... Also
das ist ja genau, was du sagst hier, besteht Gefahr, dass Suizid ansteckend ist innerhalb, ja, Familie, absolut, oder Generation.
Ja, ja, ansteckend sowieso, aber ansteckend, und okay, das hat mit Generations nichts zu tun, sondern ansteckend, da wo einer passiert, es kann auch in der Schule sein, wenn da ein Suizid bei einem Mitschüler passiert ist, dann kann es durchaus sein, dass weitere Mitschüler den gleichen Weg gehen. Und aber was die Vererbung angeht, die Genetik angeht, man vermutet das und ich finde das schon, da sagt man dann immer, manchmal überspringt das dann eine Generation. Also ich kenne viele, viele Familien, wo ein Suizid geschehen ist, wo dann sich das dann wiederholt, ja, tatsächlich. Und da weiß man aber nicht, ist es, war nur der reine Suizid ansteckend oder war es tatsächlich in den Genen, in der Vererbung, das, in der Veranlagung?
Genau, das ist so auch Depression, genau. Inwieweit, ja, sich Depression, bei Krebs, ja, ist das ja auch teilweise schon, wo man sagt, dass wenn jemand Krebs hat, dass das ja dann auf jeden Fall durchaus vererbbar oder
eine
Veranlagung, eine höhere prozentuale, ja, Wahrscheinlichkeit gibt. Und das bei Depressionen ist das ja genauso, ja, ähnlich, dass Leute, so man es nicht genau weiß, ist das in irgendeiner Art und Weise, ja, vererbbar, ist das,
ja,
weil es auch irgendwie, sind ja auch genau mit den Medikamenten, da ist man ja mittlerweile in der Forschung weiter, dass genau Psychopharmaka das in irgendeiner Art und Weise regulieren können. Dass, ja, manche dann, denen fehlen, genau, halt einfach gewisse Hormone oder gewisse...
Botenstoffe im Gehirn.
Genau, Botenstoffe. Irgendwie, es, ja, gibt verschiedene Sachen, wo das dann auch versucht wird auszutarieren, ja, was man den Leuten geben kann, genau, damit sie ja, ausgeglichen sind.
Ja, auch da ist es ganz wichtig, weil ich kenne auch Geschichten von Suizidenten, die sind entweder in einer Psychiatrie gewesen, stationär oder ambulant oder wie auch immer, oder beim Psychiater und haben Medikamente verschrieben bekommen und dann haben die aber nach 2 Wochen gesagt, ja, bringt alles nichts, das Elend ist dasselbe und dann haben die sich umgebracht. Man muss wissen, Medikamente, diese Psychopharmaka brauchen, ich glaube, 6 bis 10 oder sogar 8 bis 10 Wochen, bis ein gewisser Spiegel erreicht ist und dann geht es auch noch darum, ist das, ne, das, wie du schon sagst, muss richtig eingestellt sein und nicht jedes Medikament ist für jeden gleich gut. Also manchmal muss man dann das Medikament vielleicht nochmal wechseln, aber es ist so, so wichtig, weil die Antidepressiva können so viel bewirken und es so viel verbessern und deswegen ist es, man muss Geduld haben. Man kann nicht da nach 2 Tagen denken, ja, hilft ja gar nicht, sondern Geduld.
Ja, plus, dass die Nebenwirkungen teilweise von diesen Medikamenten dann auch wiederum, ja, auch so nervig sind, dass du sagst, irgendwie, oh, ey, dann
bist deswegen hat meine Mutter zum Beispiel keine genommen.
Ja, bist, ja, immer müde oder, ne, gibt es, ja, ja, verschiedene Sachen oder so, oder, ja, ist immer schlecht, Magenprobleme, ja, etc. Oder es gibt ja, je nachdem, es gibt einfach Nebenwirkungen, das sind meistens, die auch nicht zu unterschätzen sind, und ich dann einfach nerven, wenn du sagst, ich habe immer Magenschmerzen oder,
ja, genau, aber dann kann man das
Medikament, immer müde oder, ja, so.
Irgendwie, aber dann, ne, kann man es ja vielleicht nochmal wechseln oder, ich meine, es ist alles besser als... Ja, man muss dann abwägen, ne? Was ist dann das Outcome, was ist besser, genau, macht es Sinn, nochmal das Medikament zu wechseln oder es gibt tatsächlich, also, aber das ist wirklich in den seltensten Fällen, schwer psychisch Erkrankte, die austherapiert sind. Ne? Die haben alle Medikamente ausprobiert, die haben, ich weiß nicht, wie viele Klinikaufenthalte hinter sich, die haben alles ausprobiert und die sind austherapiert. Das gibt es auch, aber das ist selten.
Ja. Und um das auch nochmal klarzustellen, also in deinem Podcast ist es so, Selbstwort, den man ja überall sich anhören kann, ja. Da ist es dann so, dass jedes Mal in jeder Folge ein Betroffener sozusagen über die ganzen Folgen, du redest mit denen dann, ne? Die erzählen dann ihre Geschichte. Ja. Und das heißt nicht automatisch, dass das nicht das ist im Regelfall ja keine Prominente, sondern ganz normale.
Gab es auch schon.
Von bis, ne?
Ja, bis von bis, ja.
Von bis, ich hatte jetzt irgendwie Frank Buschmann irgendwie, hatte ich jetzt gerade, das hatte ich dann irgendwie gesehen, der darüber gesprochen hat, irgendwie, da hat sich auch irgendwie Mutter, Vater.
Der Vater, als Frank selber 18 war. Und der hat jetzt auch, ich meine, der geht ja schon relativ lange, auch relativ offen mit dem Thema um, aber er sagt, nach Podcast-Veröffentlichung hat ihn eine Flut der Anteilnahme überrannt, da hätte er auch niemals mit gerechnet, weil auch da vorher, weil wir eben immer damit sprechen oder ich darüber sprechen, ich frage immer meine Gesprächspartner, was hat dir gut getan nach dem Suizid, was haben deine Mitmenschen Gutes für dich getan, was war gerade schlecht, was hättest du dir gewünscht, wie man auf dich reagiert und darüber sprechen wir und da hat er so viel Anteilnahme erfahren und da hätte er auch niemals mit gerechnet, weil die Leute einfach so hilflos im Regelfall sind.
Also das ist zum Beispiel ein Ding, dann hast du das Buch halt drüber geschrieben, genau deswegen, um sich darüber Gedanken zu machen. Und dann war bei mir jetzt auch nochmal der Grund, warum wir uns jetzt auch nochmal getroffen haben, war, dass ich vor einigen Wochen auch genau wieder einen Suizid in einer näheren Umgebung oder im näheren Umfeld hatte von jemandem, mit dem ich jetzt auch gar nicht wirklich groß befreundet war, aber den ich noch getroffen habe. Und wir verabredet waren, mehr oder weniger, und gesagt hat, Mensch, ja, hier, ich bin in 4 Wochen wieder in der Gegend. Wie sieht's denn aus? Ja, dann lass uns auf jeden Fall mal treffen, kannst ein Auto von mir haben, bla 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 und sowas halt. Ja klar, ich melde mich. Und das war dann genau das Wochenende, bevor es stattfinden sollte. Und dann bekam ich die Meldung, der ist irgendwie verstorben. Und ich so, wie ist denn da passiert und sowas halt. Ja, hat sich umgebracht. So, und das war jetzt genau der Anlass, wo ich genau wieder das dann hatte mit jemandem, den ich jetzt noch nicht mal richtig gut kannte, aber mit dem ich essen gegangen bin, der da unterwegs war, wo wir so eine Ebene hatten. Da ging es halt auch um Religion, lustigerweise, weil es auch, wir hatten beide diese Zeugen Jehovas Vergangenheit. Und da hatten wir darüber auch so ein Gesprächsthema, wo wir eine Ebene hatten, so, ne? Weil er selber bei Zeugen Jehovas auch gewesen ist, dass irgendwie alles kannte, Familienmitglieder, die da sind und so. Und das war so für uns so eine Ebene, auf der wir uns da so komplett drüber unterhalten hatten. Und das war dann auch wieder so total, als ich das gehört habe, war das so total plötzlich, wo ich dachte, ganz kurz, wir waren vor 3 Wochen essen. Warum, wieso, weshalb? Ne? Und das war jetzt noch nicht mal ein guter Freund von mir oder sowas halt, aber das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, und dann habe ich genau das von dir da auch in dem Zusammenhang wieder mitgenommen und gesagt, ey, da muss man einfach drüber reden, irgendwie mal auch über dieses Thema und weil auch wieder selber, weil es einem wieder so häufig widerfährt. Und auch das Zweite ist, oder was ich auch von Leuten ja mitbekomme, dass du auch gar nicht therapiemäßig auch gar nicht so schnell irgendwas bekommst. Nee. Also das heißt, das wird ja auch, habe ich in mehreren Kommentaren ja auch bekommen, auch wenn Leute Hilfe suchen, das ist wie bei, wenn jetzt irgendeinen Arztbesuch braucht, das ist, wenn du gesetzlich bist und sagst, ja, mir geht's nicht gut, ich brauche was. Ja, das ist jetzt die nächsten 6 Wochen, mindestens sechs Monate, sage ich mal, eben. Irgendwie. Ja. Also das ist jetzt, wir haben jetzt hier August, also dieses Jahr sieht ganz schlecht aus. Ja, aber ich bin wirklich jetzt, ich brauche da, aber das tut
also
uns
das
leid.
Muss man Januar. Sagen, wenn jemand akut suizidgefährdet ist, der bekommt immer Hilfe, immer. Aber du musst tatsächlich...
Ja, aber wer ist das? Ne? Ja, wer ruft dann an und sagt irgendwie, Leute, also wenn mir jetzt nicht sofort einer hilft, dann ist es aber auch irgendwie, dann springe ich hier von der Brücke oder mach sonst was oder so.
Naja, also so jemand kann sich immer einweisen lassen, aber du hast vollkommen recht, ist eine Katastrophe. Ist eine absolute Katastrophe, was therapiemäßig los ist, beziehungsweise eben nicht los ist.
Weil überhaupt der Schritt, wenn sich jemand überhaupt öffnet und das überhaupt äußert, weil ganz viele machen das ja mit sich selbst aus und finden es ja weiter unangenehm. Ja,
gerade die Männer...
Deswegen bringen sich ja Männer mehr um. Ja. Also wir machen unsere Dinger mit uns selbst aus.
Ja.
Wir sind irgendwie eher so gefühlsmäßig, wir haben keinen Bock, über die Sachen zu reden.
Nee, genau. Plus, die Männer stehen schon auch, glaube ich, immer noch unter so einem anderen Druck. Ne? Sind der Verdiener für die Familie und müssen irgendwie vermeintlich mehr leisten. Genau, also da kommt vieles zusammen. Ja, aber Genau, die reden einfach nicht. Und deswegen sind wir ja hier und deswegen finde ich toll, dass du dich dem Thema annimmst, weil das ist immer die Quintessenz. Es müssen alle viel, viel mehr miteinander reden. Und ich weiß
aber
nicht.
Aber bei wem melde ich mich denn zum Beispiel, also wenn ich was habe, welcher Arzt ist denn dafür zuständig?
Also erstmal geht man zu seinem Hausarzt. Meinst du, wenn du...
Wenn man jetzt Depressionen hat oder so.
Ja, zum Hausarzt erstmal.
Dann geht man zum Hausarzt.
Ja, gehst du ganz normal zum Hausarzt und der überweist dich dann weiter oder beziehungsweise der diagnostiziert erstmal oder holt sich dann eben einen Psychologen für die Diagnose zur Rate oder wie auch immer. Aber du gehst erstmal zum Hausarzt.
Also wenn man sagt, irgendwie, mir geht's nicht gut und ja, was haben Sie denn? Ne, normalerweise sagst du ja dann, ja, irgendwie mir tut der Fuß weh, ich habe Kopfschmerzen oder irgendwas anderes. Aber wenn du sagst, irgendwie ich bin... Ja, also heute kann man ja Depressionen mehr in Worte fassen, aber irgendwie früher war man einfach, die waren traurig.
Depri oder waren die.
Ja, Depri, genau, genau, die waren Depri. Ja, die sind immer schlecht drauf.
Oh, ja. Ja, dabei muss er sich einfach nur mal zusammenreißen.
Ja, komm doch mal aus dem Bett hier, aus
dem Arsch. Geh mal in die frische Luft, geh mal wieder feiern, dann sieht die Welt auch wieder anders aus.
Lass dich mal bumsen. Ja, sowas halt irgendwie oder so. Irgendwie.
Und auch da wieder, sagst du ja auch nicht zu jemandem, der Krebs hat. Ne? Also da ist es so, einfach, du nimmst das, du erkennst das einfach an, dass es eine Erkrankung ist. Und bei Depressionen eben, das will nicht, es will ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt selber so viele Erfahrungen habe, sowohl meine eigene Erfahrung als auch die durch den Podcast, es will tatsächlich aber auch so richtig immer noch nicht in meinen Kopf. Ich würde niemals denken, ja, der muss sich nur zusammenreißen, aber irgendwie ist der Rest, der immer noch so im Kopf bleibt, ja, aber man muss doch dazu in der Lage sein, sich dieser Depression zu widersetzen. Also es ist wirklich absurd und ich müsste es ja besser wissen. Aber ich verstehe schon, dass man das nicht greifen kann, weil derjenige hat kein Pflaster, der hat keine Narbe, der hat keine Wunde, der hat du kannst es niemandem ansehen. Und deswegen denkt man, ach, der muss sich nur zusammen.
Also gut, man geht zum Hausarzt, aber was ist, wenn ich jetzt keinen Termin irgendwie ad hoc bekomme. Also wenn ich jetzt, was machen Leute, die irgendwie sagen, ja, 6 Monate. Aber das ist ja jetzt in dem Zeitpunkt. Und jetzt auch, weißt du, jetzt geht es ja schon wieder los. Jetzt wird es wieder Herbst langsam.
Ja.
Es wird dunkler. Auch da, ich glaube, das ist auch durchaus, ne? Es gibt einen Unterschied
eine Rolle
zwischen Sommer und Winter, Herbst.
Ja,
ne?
Genau.
Also ich weiß, gerade so im skandinavischen Raum, also da, wo ja noch viel dunkler die Winter sind, ist nicht nur, dass da irgendwie deutlich mehr gesoffen wird, sondern auch da, ne, wenn einfach kein Sonnenlicht da ist, genau. Bringen sich die Leute mehr um. Genau. Feiertage, Weihnachten ist auch immer um die Feiertage rum ist ein großes Fenster, wo Leute, wenn sie dann Weihnachten, ne, keiner da, nichts irgendwie oder so und dann dunkelste Zeit des Jahres.
Ja, genau. Also da kann man immer raten, es gibt die Telefonseelsorge. Die ist immer da und die haben ja auch geschulte Menschen da sitzen. Also die kann man immer anrufen. Dann gibt es den Begriff wissen, den Psychosozial... Ne, wie heißt das nochmal? Müsste ich nochmal nachgucken. Also man muss es auf jeden Fall googeln und es werden einem Telefonnummern angezeigt und da kann man anrufen. Also wenn man wirklich nicht sofort, also Hausarzt sollte ja relativ zügig dann doch möglich sein, aber eben wenn man in einer Akutsituation ist und sich gar nicht mehr zu helfen weiß, da anrufen.
Ja, genau. Ja. Aber genau, und darum geht es ja in irgendeiner Art und Weise. Ne? Wir haben jetzt auch nicht die Lösung, wie kann man das beschleunigen? Ne? Wie kriegt man Therapieplätze? Wo können Leute mit Leuten drüber reden?
Halt? Ich habe sogar mit Professorin Dr. Ute Lewitzka gesprochen. Das ist die erste Professorin für Suizidologie und Suizidprävention. Die hat jetzt einen Lehrstuhl an der Uni Frankfurt und mit der habe ich auch gesprochen für Folge 100 und die sagt, ich meine, die hat mit Menschen wie Karl Lauterbach und ich weiß nicht wem zu tun und sie sagt selber, es ist eine absolute Katastrophe, es ist so ein Notstand und es muss so viel mehr passieren. Es werden Gelder in, ich weiß nicht, was für bescheuerte Forschung investiert, aber eben da, wo es wirklich viele, viele Todesopfer fordert, passiert irgendwie nicht so viel.
Und wie du es gesagt hast, das ist so die Nummer 1 Todesart bei jungen Menschen. Also die meisten jungen Menschen sterben nicht an Krankheiten, Unfällen oder irgendwas anderes, sondern dadurch, dass sie sich selbst umbringen. Ist das irgendwie jetzt nochmal mehr oder weniger geworden, auch so mit Social Media etc. oder so? Oder ist das jetzt,
also
merkt man, dass es da jetzt einen Anstieg gibt?
Weil meines Wissens nach hat Corona dadurch, dass die konnten nicht mehr raus, die konnten
ihre Freunde
nicht
mehr.
Ja, genau, die Isolation, genau. Da sind die Zahlen angestiegen. Ob es jetzt bei den Jugendlichen im Lauf der letzten, sagen wir mal, 10 Jahre einen Anstieg gab, wüsste ich nicht, aber das kann ich jetzt auch nicht beschwören. Aber genau aus dem Grund kommt dieses Jahr noch vor Weihnachten ein zweites Buch raus. Das habe ich von betroffenen Jugendlichen für betroffene Jugendliche gemacht. Weil gerade im Schulumfeld ist es wirklich eine absolute Katastrophe. Die Lehrer wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, die Eltern wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, die Mitschüler wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und die Gespräche, die ich für das zweite Buch jetzt da geführt habe mit Betroffenen, ist es haarsträubend, was die da erzählt haben, wie sie alleine gelassen wurden und wie sie behandelt wurden. Und eben, die sind so suizidgefährdet dann auch, weil dieser eine Suizid da passiert ist. Und es gab sogar Lehrkräfte, die wollten mich unterstützen bei dem Buch und wollten ihre Schüler damit ins Boot holen. Und dann haben die der Schulleitung davon Bescheid gesagt, sie möchten gerne bei diesem Projekt teilnehmen. Und dann haben verschiedene Schulleitungen gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Hier wird über nichts gesprochen. Da reißen wir ja nur irgendwelche Wunden wieder auf. Also es ist ganz, ganz schlimm. Und deswegen habe ich, ich weiß, Jugendliche lesen wahrscheinlich keine Bücher mehr, aber in so einer Notsituation ist das wie so ein Leitfaden. Also weil die Erfahrung mache ich, im Podcast, im Buch, das zu hören, wie viele andere Betroffene es gibt, dass man nicht alleine ist und dass man, weil ich meine, selbst ich habe ja 23 Jahre später noch Reaktionen oder Gedanken oder Gefühle, wo ich denke, meine Güte, das kann doch nicht sein, dass ich die all diese Jahre später immer noch habe. Doch, es ist völlig normal. Und allein das zu wissen und Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen zu hören, ist die beste Therapie. Also ich krieg täglich so viele Nachrichten von Betroffenen, die sagen, das ist das, was ihnen am allerbesten geholfen hat. Also es gibt welche, die haben 5 Stunden nach dem Suizid ihres Sohnes angefangen, den Podcast zu hören. Und das hat sie über Wasser gehalten. Einfach zu hören, ich bin nicht alleine. Und ja, genau.
Weil ja zum Beispiel auch Amokläufe im weitesten Sinne sind ja auch Suizide. Also auch das ist ja so, ne? Gerade so in Schulen. In Amerika ist es nochmal, da kommt nochmal der Faktor Schusswaffen mit dazu, die dann noch viel extremer sind. Aber auch ist es ja in Deutschland und so, ist es ja auch nicht so, dass es noch nie stattgefunden hat. Auch das, ne, dass auch ja Mitschüler dann, wenn die nicht mehr weiter wissen, dann irgendwie nochmal in so extreme verfallen. Und das vergisst man halt auch, dass das im weitesten Sinne ja meistens, die sich dann ja auch am Ende selbst hinrichten, auch Suizide sind, noch, wo sie noch andere mit reinziehen.
Erweiterte Suizide, genau. Ja. Hast du denn gewusst, oder wie jetzt in Bezug auf deinen Bekannten da, wusstest du, wie du reagieren soll? Hast du überhaupt irgendwie reagiert? Oder hast du, also ich muss sagen, wenn mir das nicht selber passiert wäre, ich wäre auch immer lieber weggelaufen. Wenn ich gewusst hätte, okay, da ist irgendwie ein Suizid passiert, ich hätte auch, glaube ich, meinen Mund gehalten und hätte immer gedacht, nein, ich kann denjenigen nicht ansprechen. Nachher weint der oder nachher reißt das Wunden auf. Und jetzt, wo ich aber meine eigene Erfahrung habe, weiß ich es eben besser oder anders?
Mit direkten Familienangehörigen hatte ich jetzt keinen Kontakt, aber okay. Aber ich hatte mit der Lebenspartnerin, der habe ich dann zumindest geschrieben und habe da mein Beileid ausgedrückt, weil das damit zu tun hatte und habe dann auch eine Gesprächsbereitschaft signalisiert, was bei mir dann auch, wenn ich das mache, auch dann kein Gequatsche ist. Ja. Das ist das, was ich machen konnte, offensiv damit umgehen. Ne? Ja. Ich habe das ja mitbekommen und dann totschweigen und sagen, oh, das ist jetzt unangenehm oder ah, der schreibe ich jetzt lieber nicht.
So reagieren aber die meisten.
Ja, ich weiß, aber ich gehe da offensiv mit um. Ja. Also es war auch, ich habe das auch damals, auch bei Theresa Enke, also das war so, da sind so viele surreale Szenen gewesen. Ich weiß noch, ich habe dann diese Pressekonferenz gesehen und bin noch am selben Abend nach Hannover gefahren, weil es dann diese Andacht da gab und diesen Trauermarsch. Das war für mich so einprägsam, dass ich da gesagt habe, okay, irgendwie, also da müssen wir jetzt hin. Und dann bin ich da bei ihr gewesen und so und dann haben wir gedreht zu dem Zeitpunkt in Südafrika, das weiß ich noch, und war dann zur Beerdigung, weil das ist ja dann so ausgeufert in fast ein Staatsbegräbnis. Ja. Da haben wir auch überlegt, irgendwie verschieben wir das oder nicht. Habe ich gesagt, nee, ist auch vielleicht okay, auch nicht dann dabei zu sein. Und dann hat mich am Abend vorher, rief mich dann Theresa auch noch selber an und hat gefragt, ob ich dann jetzt morgen auch bei der Beerdigung da bin und bla und wie der Ablauf ist und das Ganze drumherum. Und ich so, oh, Theresa, ja, ich wusste gar nicht irgendwie so, ich bin jetzt irgendwie in Südafrika und aber ich bin nächste Woche wieder da und dann komme ich auf jeden Fall vorbei. Also das war dann auch so, wo man gemerkt hat, die ist dann so teilweise so, also hat sich dann darüber auch Gedanken gemacht, ob ich dann jetzt da hinkomme oder nicht. Irgendwie, wo ich dachte, also das macht ja eigentlich, da sind 40.000 Leute waren dann da im Stadion und alles und so. Und dann haben wir uns wirklich 2 Wochen später dann auch getroffen und hat mir auch alle möglichen Sachen auch sehr detailliert erzählt, irgendwie, wo ich gesehen habe, okay, das hat ja auch was bedeutet oder und weil ich gehe dann ja auch normal mit den Leuten um, also man fragt dann nach und wie ist das und ich habe auch gemerkt umgekehrt, dass da sich darüber ausgetauscht wurde und dass das nicht tabuisiert wurde und dann war irgendwie das Lustige, mehr oder weniger auch Fun Fact dann danach, irgendwie, dass ich dann irgendwie Schweinegrippe genau an dem Wochenende bekommen habe und sie war so der engste Kontakt, ich bin da, wir sind von da weggefahren und dann weiß ich noch, dass Sandy war zu dem Zeitpunkt, die war da mit dabei, die war hochschwanger, Schweinegrippe. Und dann musste ich Theresa anrufen. Theresa, ich weiß, du hast momentan einiges um die Ohren, aber ich musste dich gleich informieren. Ich hatte Schweinegrippe und mir ging es an dem Tag nicht besonders gut. Ach, hat sie gesagt, das macht jetzt auch nicht mehr fett und so. Und okay, weiß ich Bescheid und sowas halt. Das war wieder so, alles auch wieder so surreal, irgendwie, dass du dann da bist, irgendwie was ist. Und ich war auch letztes Jahr, gab es dann praktisch so zu seinem Geburtstag. Haben sie dann, ich glaube, dann 15. Todestag oder 14.5., ich glaube, es war 2009, genau, weil sich 15. Todestag, weil sie es gejährt hatte, haben sie dann aber auf seinen Geburtstag gelegt, um das dann auch nicht mit diesem Datum, mit dem Tag irgendwie dann zusammenzulegen. Und da gab es eine Veranstaltung, Kurt Krümmer war auch da, der ja auch über Depressionen geredet hat, dann irgendwie Thorsten Sträter, hatten sie ja damals drüber geredet, der war jetzt nicht da, aber Kurt Krümmer war dann da, ist da auch ein Preis ausgezeichnet worden und so und dann auch wieder, ne, das merkt man so, 15 Jahre, es waren Mitspieler da, die Top von damals, irgendwie Per Mertesacker da etc. Es ist so ein, wer da dabei war und ich war jetzt noch nie mal sein Fußballkollege oder so, das war einprägsam. Aber ich wollte auch sagen, auch da, ich bin da nachhaltig dran. Ja. Therese hat ja dann auch, die hat dann irgendwann ein Kind bekommen, hat dann geheiratet, bin bei der Hochzeit gewesen und sowas halt. Also wir sind dann immer trotzdem in Kontakt geblieben.
Ja.
Und das Thema ist immer, schwingt immer mit. Also ich bin immer trotzdem irgendwie dabei und auch jetzt ein Todestag ist oder beziehungsweise Geburtstag und so, oder darauf hingewiesen wird. Mit der Theresa-Enkel-Stiftung. Also ich versuche irgendwie eine Aufmerksamkeit. Man kann sich nicht um alles kümmern, aber
ja, aber da machst du etwas sehr, sehr Gutes. Denn das bestätigen mir auch alle Betroffenen, dieses, ja, also wenn du das Glück hast und es nehmen dann, nachdem das passiert ist, Leute Anteil, dann ist aber das meiste, was die sagen, ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, das machst du nicht. Du bist so, aber du weißt selber gar nicht mehr, wie du weiterleben willst und dann bittest du nicht um Hilfe. Das heißt, es ist gut, wenn jemand, und es ist scheißegal, ob der nah an einem dran ist oder nicht, ob der weit weg ist, kontinuierlich immer wieder nachfragt oder beziehungsweise viele wünschen sich auch, dass die Leute einfach bei ihnen klingeln, Essen vorbeibringen oder nicht sagen, wenn du was brauchst, dann sag mir Bescheid, sondern wann gehen wir spazieren, morgen oder übermorgen, 16 Uhr oder 18 Uhr oder so, einfach Angebote machen, geht mit denen, macht mit denen Behördengänge, weil du hast auch schon angesprochen, was dann alles zu tun ist, ich meine, das ist in jedem Todesfall, aber bietet eure Hilfe an, geht dahin und nehmt dann lieber einen Korb in Kauf, weil das ist natürlich nicht für jeden dann passend in der Situation, aber es ist so, gib mir besser die Möglichkeit, dass ich sage, ich möchte heute lieber nicht drüber sprechen, als dass ich bitten muss, darüber reden zu können. Das ist furchtbar, das macht auch keiner. Das heißt, und wenn es nur ist, wenn du von einem Suizid weißt, oder generell, das kann man ja auf alle Todesfälle generalisieren, mach dir eine Notiz im Handy, wann war der Todestag oder der Geburtstag des Verstorbenen. Und jährlich, und wenn es nur ist, dass du eine WhatsApp dahin schreibst, ich denke heute an dich. Natürlich kannst du nicht sagen, was hilft. Natürlich nicht. Gibt es nicht. Aber einfach zu wissen, dass Menschen an einen denken, hilft so viel und bedeutet einem die Welt. Und in diesem Buch und auch in dem zweiten Buch, was jetzt kommt, ist ein ganzes Kapitel, wo es um den Umgang mit Trauernden geht. Und da steht genau das alles drin. Und ich habe die Betroffenen gefragt, ne, was hätte ihnen gut getan, was haben sie sich, was war gut. Und da kommen alle diese Sachen vor. Also man kann wirklich, das kann man aber ja verallgemeinern, sprecht auch einfach die Leute drauf an. Wenn du auch jemanden siehst, der hat nur ein halbes Bein oder so, ja, frag doch einfach. Und gib demjenigen aber die Möglichkeit zu sagen, ich möchte nicht drüber sprechen. Ja, okay, aber dann ist dieser Elefant im Raum weg. Weil ich habe es auch erlebt, nachdem das passiert war, ich habe zu der Zeit für eine andere Kostümbildnerin gearbeitet und ich kannte dieses Atelier schon seit Jahren und so. Und die wussten alle, was passiert ist. Und ich komme da rein und alle stehen an ihren Arbeitsplätzen und gucken mich an. Ich komme zur Tür rein und keiner hat etwas gesagt und wir kannten uns alle wirklich gut und ich kam mir so alleine und so verloren vor. Ich kam mir vor wie ein Affe im Zoo und ich war damals selber so überfordert. Heute wüsste ich, was ich sagen müsste, um dieses furchtbare Schweigen zu brechen. Aber es ist einfach, ich mache das niemandem zum Vorwurf, es sind alle hilflos, aber es ist allemal besser, das auch einfach zu verbalisieren. Sag, ich bin total hilflos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber sag, es tut mir leid oder ich nehme Anteil, genauso wie du es gemacht hast. Das ist das Beste, was man machen kann.
Ja, das ist auch mein Gefühl, dass man einfach Leuten und dann auch in der Zeit danach, nicht immer nur direkt, wenn es dann passiert ist, sondern
5 Jahre später zum Todestag.
Ja, oder auch egal wann. Ne? Ja. Weil das ist immer so, wenn sowas passiert, dann ist es 2, 3, 4 Wochen ist es dann so komplett präsent, aber es geht für alle, geht es dann irgendwie
das
weiter.
Das Leben muss ja weitergehen.
Muss ja weitergehen, ist jetzt auch schon länger her.
Ist jetzt auch wirklich schon länger
her. Genau. Aber das sind, ja, und das sind ja auch es sind ja auch diese Bilder, das ist ja auch für Leute, wenn die dann auch, da geht es ja auch dann darum, auch diesen Schockmoment, wenn man auch diese Leute dann auch sogar auffindet oder so. Ne? Das kommt ja dann noch dazu, das ist ja nochmal so die nächste Stufe. Nicht nur, wenn es passiert, sondern es gibt ja auch immer Leute, meistens machen die es ja dann auch noch irgendwie bei sich zu Hause oder irgendwas anderes, dann gibt es immer irgendeinen, der findet die dann, wenn sie da liegt, wenn sie da sind oder so. Weil das sind ja, glaube ich, dann auch so, also habe ich ja nicht mitbekommen, glücklicherweise. Aber ich glaube, das sind ja auch nochmal so Sachen, die dich so traumatisieren, ein Leben lang, weil diese Bilder oder das... Ja. Nimmst du, das bleibt.
Ja, genau. Und da ist mir auch wichtig, oder beziehungsweise, weil um jeden Suizid, genau, gibt es genau diese obendrein traumatisierenden Ereignisse, Geschehnisse, Fakten. Und ich spreche tatsächlich in jedem Podcast-Gespräch mit jedem, also ich glaube, es gab bisher 2, wir sind jetzt bei Folge 115 und es gab davon 2, die wollten die Suizidmethode nicht besprechen, aber sonst spreche ich mit jedem ganz, ganz explizit über die Suizidmethode, weil ich von mir selber weiß, auch das, wie derjenige das gemacht hat, macht so viel mit einem. Meine Mutter zum Beispiel hat sich, sorry, ich muss es sagen, aber hat sich erhängt. Und die Tatsache, dass sie sich erhängt hat, macht ganz, ganz viel mit mir. Obendrein nochmal, was ich kaum verkraften kann. Und du kannst ja, wo willst du darüber reden?
Aber was ist da der, gibt es da einen Unterschied, wie man es macht? Oder?
Also ich frage immer jeden, ob die entsprechende Suizidmethode, die gewählt wurde, ob die das mit demjenigen, mit meinem Gesprächspartner, ob die was mit denen macht. Und einige sagen dann zum Beispiel, wenn die Verstorbenen, wenn die mit Tabletten das gemacht haben, das ist ja eher eine sanfte Methode, die sind dankbar, dass sie die Methode gewählt haben. Es gibt, ich glaube, Schienensuizid ist tatsächlich so, wie Robert Enke das gemacht hat, die häufigste Methode. Dann kommt Erhängen, also diese Brutalen sind tatsächlich...
Also ist wirklich sich vor den Zug schmeißen, ist die Nummer 1?
Ja.
Okay.
Mit Erhängen. Also ich weiß nicht genau, welche von beiden, aber ja, die beiden, ja. Mhm. Ja, und das macht ja so viel mit den Hinterbliebenen. Und dann muss ich mir natürlich auch immer wieder den Vorwurf anhören, ja, was ist denn mit dem Werther-Effekt? Beim Werther-Effekt, das gab es bei Robert Enke tatsächlich damals auch, da sind wohl die Suizide, die Schienensuizide, die Zahl der Schienensuizide ist in die Höhe geschnellt, weil eben viele das Schicksal von Robert Enke nun gehört haben und haben sich dann daran ein Beispiel genommen. Wo ich aber auch denke, jemand, der sich vorher nicht suizidieren wollte, der... Nur weil Robert Enke sich umgebracht hat, denkt er, ja, du schmeißt mir auch zu. Das ist ja Quatsch. Aber die Suizidmethode ist daraufhin, die Zahlen sind erhöht gewesen. Und der Werther-Effekt ist eben dieser Nachahmeffekt. Das heißt, wenn wir jetzt darüber explizit sprechen und das auch noch genau schildern, dann kann das Nachahmer haben. Ich halte aber immer dagegen den sogenannten Papageno-Effekt. Und zwar dadurch, dass wir so explizit über das, was geschehen ist, reden, ich bekomme... immer wieder regelmäßig Nachrichten von schwer erkrankten, suizidgefährdeten Menschen, die bereits ihren Suizid geplant haben, die jetzt durch den Podcast das erste Mal hören, wie katastrophal lebensverändert ein Suizid für die Angehörigen ist, was sie vorher gar nicht in Erwägung gezogen haben. Die haben ja, wie ich es eingangs schon erwähnte, die denken immer, ja, die sind ja alle besser dran ohne mich. Jetzt hören die zum ersten Mal, wie traumatisierend das für uns ist und dass dadurch, dass wir eigentlich dadurch auch angesteckt werden können. Und daraufhin sehen die von ihrem geplanten Suizid ab. Die Nachrichten bekomme ich. Das heißt, es rettet Leben. Und ja, es mag komisch sich anhören, dass wir da so explizit über eben die Suizidmethoden reden und Auffindesituationen und so weiter. Es gibt natürlich immer eine entsprechende Inhaltswarnung und so weiter. Natürlich muss man die aussprechen, aber das ist allen Betroffenen eine solche Erleichterung, endlich mal einen Ort zu haben, wo man auch darüber sprechen kann. Weil auch das wird natürlich nie angesprochen. Da gibt es so ein stilles Postphänomen. Am Schluss kommt was ganz anderes raus. Ja, so das, der hat das so und so gemacht und so. Und
weil das war jetzt nämlich auch, also auch da wieder die Fälle, ne? Auch jetzt den Fall, den ich jetzt hatte, der hatte nämlich auch nur so das Ding, das hat nämlich nicht irgendwie sofort geklappt. sondern das hat dann noch nochmal gedauert.
Bis er gestorben ist, meinst du?
Genau. Und das war dann auch wieder so ein, ist auch wieder so ein Ding, dass, wo du auch nochmal denkst, okay, da findet den erstmal einer und dann ist der, hat das noch nicht geklappt und dann dauert das noch und dann zwei Tage später.
Beschäftigt
oder so.
Einen unglaublich.
So, also dann weiß man ja auch nicht, will man jetzt, dass der wieder lebt oder nicht? Oder was ist jetzt da irgendwie kaputt gegangen schon oder nicht? Das sind ja auch nochmal so.
Ja, das sind alles Aspekte, die bei jeder Überlegung, wie die sich das Leben nehmen, mit reinspielen. Sichere Methode, das wird immer, ist immer das,
ja,
was gegoogelt
also das
wird.
Ist immer so, ja. Genau, also ja. Vermeintlich irgendwie sich zu erschießen und irgendwie und dann denken, irgendwie, ich erwische mich da richtig, irgendwie heißt es auch nicht automatisch.
Mhm. Nee, nee. Genau.
Also.
Ja, aber auch da kann man auch nur dafür plädieren, weil viele fragen sich ja immer, ja, was ist denn da passiert und wie hat es derjenige gemacht? Also, ich kann sagen, der Ton macht die Musik. Wenn jemand mich auf vernünftige Art und Weise fragt, dann erzähle ich das gerne. Wenn natürlich so jemand wie mein Nachbar da sagt, ja, eine Unverschämtheit, so, also nee. Dann habe ich auch keinen Bock darüber zu reden. Ja. Aber es lässt sich ja über alles reden, wenn der Raum und die Zeit dafür da ist und entsprechend wirklich Interesse besteht.
Ja, das heißt, also ja, aber natürlich, weil es immer so, so unvorstellbar ist. Ja. Ne? Also wie schon gesagt, da war es noch. Jetzt, also ich sag ja genau, dieser Schienentod, also bei Robert Enke, das hat einen ja auch nochmal so komplett irgendwie gemacht. Und das war ja noch bei ihm zum Beispiel direkt in der Nähe, wo er gewohnt hat.
Ja.
Ne? Also es war so, das war so auch so surreal, ne? Dass jemand, also dieses sich dahinstellen und wirklich zu sagen, okay, ich mach das jetzt, wenn so ein Zug ankommt.
Ja, aber ja daran siehst du, wenn du das nächste Mal an einem Bahnhof stehst und da rauscht ein Zug durch, da kannst du ja, also das ist ja so eine Gewalt, die da auf dich zurauscht und daran siehst du aber die Verzweiflung.
Ja,
wer das schafft, das zu machen, wie verzweifelt muss derjenige sein?
Genau das und das war auch zum Beispiel, das hat ja Theresa dann auch geschildert, dass sie auch in dem Zeitpunkt, also zum Beispiel, als sie diese ganzen Sirenen gehört hatte, irgendwie sofort, die wusste sofort, was los war. So, das war dann auch so gar nicht mehr so der Überraschungseffekt, aber das ist genau bei diesem Schienentod und dann heißt es ja auch immer, ja, ne? Also gerade Lokführer, was die dann so da mitmachen, oder das ist ja auch noch nicht mal so richtig Zug, auch Straßenbahn oder etc. oder so, das da gibt es ja auch immer einen, der das ja noch sieht, wie einer noch irgendwie sich hinstellt und so halt. Ne?
Und da ist aber auch wichtig zu sagen, weil natürlich so Menschen, die sich mit dem Thema gar nicht befassen oder befasst haben, die denken natürlich, was für ein Arschloch ist er, dass der zieht da den Lokführer mit rein, der zieht da die ganzen Passagiere mit rein. Also man kann wirklich sagen, das fällt auch in dieselbe Kategorie.
Autos ist auch Leute, die dann einfach so dann in einen Baum oder so, also noch schlimmer Gegenverkehr.
Ja, genau.
So irgendwie, dann ziehst du ja noch ganz andere mit rein.
Genau.
Aber die auch solche, ne, wir wissen auch bei manchen Sachen, wenn Unfälle oder so sind, wo man auch gar nicht weiß, war das jetzt irgendwie wirklich ein Unfall oder
ja,
nicht?
Genau, oder, ja, genau. Aber also wer da dem Suizidenten einen Vorwurf draus macht und sagt, was für ein Arschloch hätte der es nicht Mutterseelen allein irgendwo anders machen können. Also die sind in einem wirklichen Tunnel. Die nehmen links und rechts nicht mehr wahr. Und da rein kommt auch übrigens, dass die meisten erhalten tatsächlich keine Abschiedsbriefe. Und also es ist auch nur ein Viertel oder ein Drittel aller Suizide, die Abschiedsbriefe bekommen. Und da sind natürlich alle Angehörigen, die keinen bekommen, wahnsinnig traurig drüber und fragen sich immer, war ich denn demjenigen nicht genug wert? Hat er mich nicht geliebt? Warum hat er mir keinen Brief mehr geschrieben? Und ich kann sagen, das weiß ich durch Erkrankte, die Suizidversuche überlebt haben. Die sind in einem solchen Tunnel, es kreuzt deren Gedanken nicht mehr. Die haben keine Kapazitäten mehr, sich über einen Lokführer oder über Zugreisende Gedanken zu machen. Das kreuzt deren Gedanken nicht mehr. Die sind nur noch in diesem Tunnel und sehen ganz am Ende dieses ganz kleine Licht, den Ausgang, und der Ausgang ist der Suizid. Und die Wände des Tunnels kommen immer näher und die können nicht mehr links und rechts denken. Das heißt, natürlich hätten die das auch alle lieber nicht gemacht. Die hätten auch lieber gelebt. Und deswegen kannst du jemanden, der das macht, die sind nicht mehr Herr ihrer Sinne. Die haben keine Kapazitäten mehr, über sowas sich Gedanken zu machen. Manche können das, wie meine Mutter, die konnte auch einen Abschiedsbrief schreiben, die konnte das, wie gesagt, von langer Hand planen. Aber viele können das eben nicht mehr.
Dann gibt es, das eine sind ja Depressionen, das andere ist, du hast es auch schon angesprochen, ist ja praktisch dieser Alterstod oder Leute, die auch selbstbestimmtes Sterben, ne? Was ich ja auch...
Assistierter Suizid,
Was ich ja persönlich für mich absolut nachvollziehbar und auch eine Lösung finde. Also ich bin ein Fan ist der falsche Begriff oder sowas halt, aber ich finde, wenn man einen gewissen Zeitpunkt und einen gewissen Krankheitsbedarf ist, ich finde, das sollte deutlich vereinfacht werden. Wenn jemand für sich selber beschließt, ich habe hier irgendwie, ich bin so krank, ich bin hier voller Metastasen, ich möchte nicht mehr den Leuten zur Last fallen, ich möchte gerne irgendwie einfach, dass es jetzt vorbei
selbstbestimmt
ist,
aus selbstbestimmt dem Leben scheiden.
Einfach sagen, danke, das war's. Ja. Weil es gibt keine Hoffnung mehr, es ist vorbei. So finde ich persönlich.
Ist aber auch nicht verboten.
Ist es aber in Deutschland wesentlich komplizierter, genau.
Ja. Ist aber nicht verboten.
Ja, das ist, aber ist es aber in Deutschland nicht so möglich, wie, also man hört
wie
es,
in der Schweiz zum Beispiel. Nee,
genau,
natürlich.
Ja, genau. Weil man sagt, in anderen Ländern, Schweiz ist zum Beispiel, wo das viel einfacher in Anführungsstrichen möglich ist. Weil es ist auch hier alles natürlich verkompliziert und verbeamtet.
Genau. Aber ich habe erst vor ein paar Tagen, jetzt vergangenes Wochenende, mit einer Ärztin gesprochen, die bietet das an. Die assistiert bei, also die führt assistierten Suizid durch. Und die sagte auch, es ist nicht verboten. Also du hast die Möglichkeiten. Sicherlich könnte ich mir vorstellen, ist das sehr schwierig, dann die Umsetzung oder so, wie du schon sagst. In der Schweiz ist es ganz einfach. Aber ja, es ist aber möglich.
Da kam auch eine Sprachnachricht über unsere WhatsApp zu dem Thema und die wollte ich auch mal hier abspielen.
Hallo ihr beiden, mein Name ist Anne. Ich bin beruflich natürlich, leider muss ich sagen, mit Suiziden bekannt. Ich bin Triebfahrzeugführerin und leider fallen da ziemlich viele Suizide an. Und mich würde einfach mal interessieren, wie ihr zu Sterbehilfe steht. Dass Menschen, die entweder krank sind oder an Suizidgedanken leiden, muss man ja auch leider so sagen, dass man die unterstützt. Dass wenn wirklich dieser Wunsch so extrem ist und man sie nicht mehr aus diesem Loch rauskriegt, dass man sie einfach begleitet und sie in Würde sterben können, ohne da blöd zu sagen, einfach andere mit reinzieht, egal in welcher Form. Und dass sie sich einfach verabschieden können und auch mit Begleitung in Würde sterben können, wie zum Beispiel auch todkranke Menschen. Wie steht ihr zur Sterbehilfe in vielleicht auch sogar dann auch in solchen Fällen, nicht nur bei kranken Menschen, sondern bei Suizidgedanken, die da einfach gar nicht mehr raus können?
Ja, finde ich einen super wichtigen Punkt. Vor allem, was die assistierten Suizide nämlich mit sich bringen, ist, wie sie schon sagt, dass die einfach in Würde gehen können und sich auch in Würde verabschieden können. Und da besteht ja sogar die Möglichkeit, die Familienangehörigen mit in diesen Weg, mit in den Prozess mit einzubeziehen. Das, worunter wir Angehörigen so sehr leiden, dass das so, wir konnten uns nicht verabschieden. Es kam völlig aus dem Nichts. Niemand von uns hat, also die meisten davon haben nicht damit gerechnet. Wir konnten uns nicht verabschieden. Und das bringt das ja alles mit sich. Das ist alles möglich. Und deswegen, natürlich ist das schwierig zu klären, weil es gibt einen guten Podcast darüber, der heißt Justitias Wille. Da geht es um Sterbehilfe. Und du musst natürlich vorher geklärt haben, dass es wirklich für diesen, der diesen Wunsch hat zu sterben, keine andere Möglichkeit mehr gibt tatsächlich. Und es ist natürlich auch ganz schwer bei jemandem, der schwer depressiv ist, dem das zu gestatten, weil eigentlich ist er ja nicht mehr Herr seiner Sinne. Also wie kann der das klar entscheiden? Also weil der ja so getrübt ist oder seine Gedanken von dieser Krankheit. Also es ist natürlich, es ist ganz schwierig, aber grundsätzlich haben wir ja gerade schon gesagt, sind wir beide.
Also genau das muss man, glaube ich, nochmal unterscheiden. Das sagt sie ja dann, also ich sage ja auch im Krankheitsfalle und bei solchen Sachen, also wenn Leute sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, ich möchte auch nicht hier
gepflegt werden. Wenn es auch die Aussicht darauf gibt, derjenige wird nicht mehr gesund, der wird sterben.
Ja. Aber was anderes ist natürlich, wenn jemand, das ist halt natürlich schwierig, wenn jemand sagt, ey, ich bin einfach so schwer irgendwie suizidal, ich bin aber in Anführungsstrichen körperlich kerngesund, ich bin nur psychisch halt so down. Das ist natürlich schwieriger, ne?
Ja.
Also da möchte ich, also das möchte ich nicht entscheiden, dass jemand sagt, ich kann nicht mehr, dann soll er jetzt das auch hier im Kreise beenden.
Genau,
irgendwie
also
mit in 35 irgendwie, weil er.
Ja, genau, also da wäre ich auch total dagegen, weil ich ja eben weiß, was das mit den Angehörigen macht. Aber zum Beispiel im Fall dieses gerade erwähnten Podcasts, da ging es um einen Arzt, der wurde tatsächlich angeklagt. Seine Patientin, die eben suchend zu oder hilfesuchend zu ihm kam, die war seit über 30 Jahren schwerst depressiv und die hat alles ausprobiert. Wie ich vorhin schon sagte, die war austherapiert. Und da denkt man auch, okay, ich meine, vielleicht gäbe es auf dieser Welt vielleicht ja irgendein Medikament oder so, aber bisher wurde es nicht gefunden. Und die hat 30 Jahre durchgehalten und hat 30 Jahre lang wirklich alles probiert und jetzt hat sie gesagt, ich kann nicht mehr. Und da hat, das verstehe ich, dass der Arzt dann gesagt hat, okay, so.
Genau, aber die Grenze möchte ich ja nicht setzen. Nein, ne? Wie alt muss jemand sein? Ne? Ja. Für manche sind 30 Jahre jetzt, aber manche sagen, ich mache seit 5 Jahren, ich kann einfach nicht mehr. Dann mache ich es halt, wenn es sich so nicht geht, dann so. Oder vielleicht gibt es den Ausweg oder ne,
da, ja. Die Umsetzung da, ist.
Ich bin, ich bin bei Kranken, bin ich sofort im Boot. Wenn es da keine Möglichkeiten gibt oder auch ab einem gewissen Alter oder so, wo man sagt, ey, ich habe es hinter mir, Dankeschön, lebensmüde in Anführungsstrichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wenn du aber körperlich kerngesund bist, zu sagen, das macht keinen Sinn mehr, wie viele Jahre, wie viele Therapien, wie viele Medikamente, wann kann da einer entscheiden, reicht jetzt.
Ja, schwierig, aber dass so jemand, der in diesem Beruf, wie viele Suizide, die da, sagt man nicht, glaube ich, jeder Lokführer im Laufe seiner Karriere, glaube ich, mindestens einen im Durchschnitt. Ja, also unvorstellbar, unvorstellbar. Und natürlich wünscht die sich das dann so jemand. Ja, und natürlich auch für die Angehörigen, weil da, weißt du, dann kannst du deinen Angehörigen in Würde bestatten, weil so jemand dann nach einem Schienensuizid, das ist ja auch alles für die Angehörigen auch einfach schlimm.
Absolut. Ich versuche gerade hier nochmal durchzugucken, parallel die Sachen, die da sind. Es ist zum einen ganz normal Betroffene hier zum Beispiel, hat meinen 20-jährigen Sohn durch Suizid verloren. Warum reden die Menschen nicht darüber?
Ja, Hilflosigkeit, das ist wirklich das A und O. Wir lernen es ja nicht, ne? Wir lernen es einfach nicht.
Wie kommt man mit dem Wissen klar, dass man jemanden hätte retten können? Ist ja auch eine Frage.
Ja, aber da kennen wir jetzt keine Hintergrundinfos, weil meistens
ist kannst, wieder eine andere Person. Ne?
Also ja, genau, ich weiß. Aber warum weiß er, dass er hätte jemanden retten können? Weil in den meisten Fällen, also jemand, der sich wirklich umbringen möchte, der bringt sich um. Und wenn er vielleicht beim ersten Mal noch rechtzeitig gefunden wurde, beim nächsten Mal sorgt er dafür, dass er nicht gefunden wird. Also jemand, der sich das Leben nehmen möchte, da kann niemand von außen und schon gar nicht wir als Angehörige, also wir, die keine Ärzte sind, da irgendwas anrichten.
Auch hier, also fast schon philosophisch-religiöse Frage, glaubst du an Leben nach dem Tod?
Sollen wir die eben zumachen, die Tür ist aufgegangen?
Ach, hier.
Kommt jemand rein? Ist meine Mama.
Wow.
Nein.
Sixth Sense.
In dem Moment hast du jetzt gerade geglaubt, ihr an ein Leben nach dem Tod, dass danach noch was ist. In dem Moment geht die Tür auf.
Es geht schon wieder auf. Es hat einen gewissen Grund-Scary-Faktor.
Aber das ist verrückt, weil ich hätte jetzt meine Antwort darauf wäre gewesen, ich bin weder im christlichen Sinne. Also meine Antwort wäre jetzt darauf gewesen, ich bin weder im christlichen Sinne gläubig, noch irgendwie spirituell, noch esoterisch oder so. Aber im Laufe der Jahre, es hat viele Jahre gedauert, fing das an, dass irgendwann sich Zufälle häuften, wo ich irgendwann für mich anerkannt habe, okay, das ist kein Zufall, das ist ein Zeichen. Ich interpretiere es als ein solches. Wahrscheinlich ist es großer Quatsch, ist aber egal. In dem Moment freue ich mich darüber, weil ich es als Gruß von meiner Mutter empfinde oder deute und dann geht es mir in dem Moment kurz ein bisschen besser. Und ich spreche auch mit allen Angehörigen über vermeintliche Zeichen und alle bekommen die. Meistens in Form von Schmetterlingen, viel Licht, also irgendwelche Geschehnisse oder Regenbögen oder so. Es ist verrückt, aber das hier, das ist verrückt.
Also wir reden über das Leben und Tod und es geht hier irgendwie auf einmal die Tür auf. Ich sag dir,
meine Mutter, die hat sich jetzt da irgendwo hingesetzt und die freut sich, dass wir darüber reden. Und
schöne Grüße.
Auch an alle anderen da oben.
Ja, Fenster kann sie nochmal zumachen.
Verrückt, ja.
Es ist wirklich...
Oder es war Robert, oder? Man weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Also,
oder alle zusammen.
Alle sind herzlich willkommen und eingeladen, hier reinzukommen. Also gerne. Ja. Auch interessante Frage. Was tun, wenn ich weiß, dass jemand suizidgefährdet ist?
Reden. Sprich ihn drauf an. Sprich denjenigen auf jeden Fall drauf an. Und auch da wieder, sag nicht, du, wenn du meine Hilfe brauchst, dann bin ich da. Nein, immer wieder dahin gehen, denjenigen an die Hand nehmen. Das Ding ist ja, die so schwer erkrankt sind, die können ja, die haben keine Kraft mehr für irgendetwas. Das heißt, die brauchen Unterstützung. Manchmal beim Aufräumen, beim Einkaufen, bei Behördengängen, bei den kleinsten, den leichtesten Alltagsdingen helfen. Und wenn jemand so suizidgefährdet ist, wirklich auch explizit die Frage stellen, denkst du über Suizid nach? Das trauen sich nämlich auch ganz viele nicht zu fragen. Und dadurch kannst du auch jemanden wieder erreichen. Viele sind in dieser, also es kommt auf das Stadium der Suizidalität an, viele sind dann tatsächlich nicht mehr gut erreichbar. Wobei die Professorin, von der ich vorhin sprach, hat mir bestätigt, das Fenster, in dem jemand wirklich den Entschluss trifft, bis zum Suizid sind 10 Minuten. Und wenn du tatsächlich in diesen 10 Minuten auch noch da wärst, könntest du selbst da viele noch erreichen. Also frag denjenigen. Und wenn derjenige sagt, ja, ich denke...
Das heißt also in 10 Minuten... Also Das ist so die Dauer, also man sagt, ich mache das jetzt und dann hat einer...
Naja, also es kann natürlich sein, dass jemand das schon lange geplant hat, ja, oder wie auch immer, aber der Moment, wo die aufstehen, um das zu machen, sind 10 Minuten. Und sie sagt auch, da haben Untersuchungen ergeben, dass, weil in diesen 10 Minuten ist ja, in den Fällen, wo es geklappt hat, ist ja ganz offensichtlich niemand da gewesen. So, wenn aber jemand da wäre, könntest du sie auch da vielleicht sogar noch erreichen. Also sprechen, darauf ansprechen, fragen. Und ich habe eine sehr enge Freundin von mir, ist Psychologin, und die habe ich gefragt, was kann man denn tun, wenn du jemanden kennst, der so suizidgefährdet ist, demjenigen sagen, darüber aufklären, dass Suizid ansteckend ist. Also ihn über seine Verantwortung, die das nach sich zieht, die er mit seinem Suizid hat, ihn darüber aufklären. Und da werden dann auch manche unsicher, ne? Wenn sie merken, okay, wenn ich das jetzt mache, könnte das zur Folge haben, dass sich jemand aus meinem Umfeld auch umbringt. Ja.
Das ist nämlich auch indirekt die Frage hier, wie erkenne ich, dass mein Partner eventuell solche Gedanken hat?
Jemand, der das verbergen möchte, kannst du nicht erkennen. Leider ist das so. Es gibt, die tollsten Schauspieler, und es gibt so wirklich viele Angehörige, mit denen ich spreche, da gab es selbst rückblickend so gut wie keine Anzeichen. Also kannst du, es gibt dafür keinen, es gibt die üblichen Symptome einer Depression, diese Antriebslosigkeit, die Aussichtslosigkeit, die haben keine Hoffnung mehr, die kriegen nichts mehr hin, die sind einfach, haben keine Energie mehr und sind natürlich sehr niedergeschlagen und so weiter. Das sind halt die bekannten Symptome. Aber jemand, der das verbergen möchte, der kann das. Und der kann zu schauspielerischen Höchstleistungen auflaufen. Da haben wir keine Chance.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Süchten und Depression?
Ja. Und auch Süchten und Suizid. Ja, gibt es. Wenn, also zum Beispiel auch Marihuana, ne, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich kenne viele Laufbahnen, wo jemand viele, viele Jahre gekifft hat, die im Suizid enden. Die erst schwer depressiv werden und die dann im Suizid enden. Also ja, gibt es einen Zusammenhang, ja.
Das ist auch nochmal fast schon abschließend eine interessante Frage. Was sollte gesellschaftlich passieren, um die Suizidrate zu senken?
Sprechen. Erstens mal die Therapieangebote natürlich, um ein Vielfaches zu erhöhen. Und darüber sprechen. Weil viele von den Suizidenten, die haben sich ja wahnsinnig, die waren ja völlig isoliert. Also vielleicht nicht in ihrem sozialen Umfeld, aber mental waren die komplett isoliert, weil sie eben gedacht haben, ich möchte nicht als Weichei dastehen, als Verlierer dastehen. Ich kann mich niemandem anvertrauen. Ich möchte niemandem zur Last fallen. Und wenn das aber völlig normal wird, über diese Dinge zu reden, und das schon, was ich ja immer wieder sage, ab Grundschulalter, das muss natürlich kindgerecht dargereicht werden, das ist schon klar, aber wenn das normaler wird, über die Dinge zu reden, dann ist das eine Art der Suizidprävention. Aufklärung, einfach, und deswegen sprechen wir auch heute, einfach Aufklärung.
Und welche Geschichte ist dir besonders im Gedächtnis geblieben?
Das werde ich oft gefragt, ehrlich gesagt jede einzelne. Es gibt keine, wo ich denke, oh, das war jetzt noch viel schlimmer als eine andere. Natürlich, wenn sich Kinder suizidieren, Teenager, Und auch da muss man dazu sagen, es suizidieren sich viel mehr Kinder, als man das weiß. Also mit Kindern sind wirklich 9-Jährige, 10-Jährige gemeint. Ne? Das passiert auch gar nicht selten. Das wird dann oft als Unfall verbucht, weil man dann nicht so ganz sicher ist. Vielleicht ist das beim Spielen aus Versehen passiert. Und es gibt wirklich viele Kindersuizide. Und ja, das ist natürlich für mich, ich bin selber Mutter, du bist selber Vater, unvorstellbar, dass sich das eigene Kind umbringt. Aber trotzdem jede einzelne Geschichte, ich meine, ich spreche teilweise 3 Stunden mit denen. Ne? Die Podcast-Folgen sind sehr lang teilweise und die erzählen sehr ausführlich. Und jede einzelne geht mir sehr, sehr nah, weil ich das so gut nachfühlen kann. Und dieses Leid für die Angehörigen, was das, guck mal, ich war schon 27, als sich meine Mutter umgebracht hat. Aber ich bin trotzdem die Tochter einer Mutter, die sich umgebracht hat. Und das macht so viel mit mir als Person, weil ich denke, ja, ich war es irgendwie nicht wert und so. Und ich war schon erwachsen und trotzdem ist das ein furchtbares Schicksal. Und deswegen fühle ich mit jeder einzelnen Person, mit der ich rede, so sehr mit. Und deswegen gibt es kein Schicksal, was heraussticht.
Dann kommen wir doch zum Abschluss noch zum fröhlicheren Teil, mehr oder weniger.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, zu unserem Freundebuch, wo wir dich sozusagen auch nochmal persönlich näher kennenlernen, dass wir nochmal nicht ganz so tragisch hier enden mit Kindersuiziden.
Ja.
Aber es gehört zum Leben einfach dazu. Spitzname.
Meine?
Ja, Freundebuch kennst du ja aus der Schule.
Okay,
ich mache
immer
so ein digitales Freundebuch irgendwie.
Gut, ich heiße ja Elisa, was du, glaube ich, bis gestern gar nicht wusstest.
Ja, ich hatte es im Kopf, aber ich habe dich unter Lisa immer
wir kennen gehabt. Du kennst mich nur als Lisa.
Aber
ich komme ja gebürtig aus Münster und da bin ich Liesken.
Liesken.
Ja.
Lieblingsessen.
Pommes mit Mayo.
Pommes mit Mayo.
Ich esse ganz viel sehr gerne.
Das ist okay.
Ja.
Lieblingsserie.
Oh, ich bin gar nicht vorbereitet. Da muss ich jetzt drüber nachdenken.
Ja, das ist
Sache irgendwas. Sex in the City.
Hobby.
Mein Hobby ist auch gleichzeitig mein Beruf. Ich liebe es, mich mit Kleidung, ich bin ja gelernte Damenschneiderin, also ich kann auch Sachen eben nähen. Das ist meine große Leidenschaft. Inneneinrichtungen, Häuser einrichten,
Lieblingssport. Nee, es geht nicht darum, den selber auszuführen.
Ich wollte gerade sagen, also seit wir uns kennen, habe ich, glaube ich, 10 Kilo zugenommen.
Nein, es geht einmal Lieblingssport.
Zum Gucken?
Sowohl als auch. Es kann ja sein, wenn du ein Lieblingssport, es kann ja sein, dass es einen gibt, den du entweder selber ausübst oder selber guckst.
Warte mal, donnert es jetzt gerade auch noch her, ne?
Ja, es donnert. Es ist Gewitter.
Okay, dann sagt auch noch irgendjemand Bescheid.
Also es ist wirklich, seitdem wir angefangen haben, ist jetzt Unwetter. Die Tür ist aufgegangen, das ist noch bei keinem Interview passiert. Also das kann ich hier schon mehrere hier gemacht, dass einfach die Tür aufgeht, dass das Fenster auf ist, dass hier durchpfeift und dass es jetzt noch donnert währenddessen parallel.
Und blitzt wahrscheinlich. Und als du kamst, als wir kamen, war strahlender Sonnenschein. Ne?
Das ist auch richtig.
Wo waren wir stehen? Sport. Als Kind habe ich wahnsinnig gerne Eiskunstlauf geguckt im Fernsehen.
Ja, Lieblingsfach in der Schule.
Kunst und Sport und Musik.
Mein größter Wunsch?
Dass alle meine lieben Menschen um mich rum, mich eingeschlossen, so lange wie möglich gesund bleiben. Und das war der Grund, aus dem wir heute hier sind, wirklich weniger Suizide passieren, dass wir viel mehr aufklären und ja, genau, dass es einfach allen Menschen gut geht.
Das würde ich gerne mal machen.
Ich bin echt zufrieden.
Das macht mich glücklich.
Ja, also das bringt auch so das scheiß Schicksal mit sich, dass man so sich, das haben auch alle Betroffenen gemeint, dass man sich so keinen durchgehenden, dauerhaften Glückszustand mehr erlaubt. Und es gibt wirklich nur so Glücksmomente. Und die können aber wirklich, an solchen Momenten erfreue ich mich, wenn einfach die Tür aufgeht und man denkt, ja, gut, okay, hat man einen kleinen Gruß gekriegt. Oder ich erfreue mich in der Natur, ich erfreue mich an meinen Hunden, ich erfreue mich an, es sind viele kleine Dinge.
Das kann ich besonders gut.
Mich mit Klamotten beschäftigen.
Und zum Abschluss noch entweder oder Fragen, relativ einfach. Such dir eins aus. Kaffee oder Tee?
Tee.
Sommer oder Winter?
Winter.
Netflix oder YouTube?
Netflix.
Meer oder Berge?
Also Meer, wenn es die Nordsee ist. Also so ein bisschen rough und ein bisschen kalt. Das aber nicht Süd, nicht warm und Strand und so, nee.
Man merkt also schon, es ist etwas dunkler bei dir. Es muss raff und Dings. Es ist auch der Winter ist schöner. Tee, Frühaufsteher oder Nachteule?
Jetzt, wo ich sehr alt bin, Frühaufsteher, noch bis vor 10 Jahren Langschläfer, also Nachteule.
Hund oder Katze?
Hund.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Lesen oder Filme schauen?
In der Realität wahrscheinlich Filme schauen.
Reich, aber unglücklich oder arm, aber glücklich?
Ja, natürlich arm, aber glücklich.
Apple oder Android?
Apple.
Selbst kochen oder essen gehen?
Essen gehen, ich kann gar nicht kochen.
Stadt oder Land?
Land.
Party oder gemütlicher Abend zu Hause?
Gemütlicher Abend zu Hause.
Superkräfte haben oder in die Zukunft schauen?
Superkräfte haben.
Nie wieder Musik hören oder nie wieder Fernsehen?
Nie wieder Fernsehen.
Weltreise oder Haus kaufen?
Weltreise.
Zeitreise in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
In die Vergangenheit.
Wo da genau hin?
Da, wo ich mich heute drüber gräme und mich frage, hätte ich Dinge anders machen können.
Leben ohne Internet oder ohne Freunde?
Ohne Internet.
Privates teilen oder Grenzen setzen?
Privates teilen?
Privates teilen?
Was soll das heißen?
Privates
im Internet oder?
Mitteilen also bei dir oder allgemein? Privates teilen oder Grenzen setzen?
Das kommt drauf an. Der Ton macht die Musik. Also ich bin mitteilungsfreudig, wenn die Situation gegeben ist.
Podcast oder Buch?
Podcast? Ja, doch, muss ich ja sagen.
Nee, muss ich nicht.
Ich muss
du
ja,
hast ja beides. Du hast ja Podcast oder
Buch. Nee, ich bin faul inzwischen. Also deswegen, nee, ich finde das schön, wenn mir einer was erzählt.
Kritische Fragen oder Kuschelinterviews?
Nee, kritisch.
Ja, sehr gut. ZDF-Talkshow oder Spotify-Exklusivvertrag?
Wofür?
Für dich.
Für mich?
Ja.
ZDF würde heißen Markus Lanz, ne? Nee, dann lieber exklusiv.
Spotify-Exklusivvertrag.
Ja, Spotify.
Lieber bei
Spotify. Ja, aber man kann den Podcast bei Spotify sowieso schon hören, also ich brauche gar keinen Exklusivvertrag.
Das ist lustig. Das Letzte ist Oliver Pocher oder Markus Lanz. Wer dürfte deinen Podcast hosten?
Ja, natürlich Oliver Pocher.
Natürlich.
Das ist eine Frage. Also bitte. Sonst?
Entschuldigung.
Ja.
Deswegen haben wir uns hier getroffen. So, also, vielen Dank, dass wir über das ernste Thema gesprochen haben. Ich hoffe, wir haben dem einen oder anderen vielleicht nochmal helfen können. Wie schon gesagt, es gibt Hilfe da draußen.
Ja.
Wir werden versuchen, auch das ein oder andere hier auch mit Nummern oder auch diversen Sachen zu untertiteln, während wir das hier gerade machen. Und es gibt Hilfe draußen und redet und reden.
Genau.
Ist immer besser, als wenn man nichts sagt.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne.
Da kann der Spaß Kaspar auch mal ernst.
Ja,
auch mal
das mache ich. Ich
bin ernst,
anscheinend scheine ich ja noch eine andere Seite zu haben, irgendwie, dass er auch noch was anderes kann. Nee, aber es ist ein Thema.
Ja, es ist vor allem mitten in der Gesellschaft, wie du schon gesagt hast. Jeder kennt irgendjemanden.
Es ist mir ehrlicherweise, es war auch eine war die Frage, warum ich das Thema jetzt irgendwie mache. Es ist mir in letzter Zeit nicht nur aufgefallen hier, jetzt bei Hey Olli, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 25 irgendwie Gesprächspartner oder so gehabt, seitdem ich das jetzt mache, jetzt seitdem es die App gibt, seit einem knappen halben Jahr, so fast jede Woche gibt es ja einen und von den 25 gefühlt haben 20 über Depressionen oder irgendwelche Inhalte geredet, irgendwie so immer, gab es immer Essstörung, Depressionen, ne, schwierig da, so, also irgendwie gefühlt fast jeder von diesen, gerade im prominenten Bereich.
Ja. Also um da ganz am Schluss nochmal eine Zahl einzufügen, 6 Millionen Deutsche erkranken jährlich an Depressionen und das sind auch nur die bekannten Zahlen, ne? 6 Millionen jedes Jahr neu, dann sind ja die aus den vergangenen Jahren sind ja teilweise noch erkrankt.
Ja, aber dann sind wir ja nach 10 Jahren durch, dann ist ja jeder depressiv.
Naja gut, viele werden 20. ja geheilt, also vielen wird ja geholfen, es bringen sich ja nicht alle um, viele werden wieder...
Das ist schon klar, aber so, aber... Ja. Es ist auf jeden Fall, also wenn man sich damit Gedanken macht und wie schon gesagt, gerade ich natürlich so in diesem Künstlerbereich hier, prominente Öffentlichkeit, hat jeder irgendeine Geschichte zu erzählen und sieht es irgendwie dahinter deutlich anders aus. Also im Comedy-Bereich sowieso, ganz viele ja kommen ja aus einer Tragik heraus, dass sie daraus Komik in irgendeiner Art und Weise machen, aber da ist immer extrem. Und dann, wie schon gesagt, dann gab es diese einschneidenden Erlebnisse und gerade jetzt nochmal vor ein paar Wochen nochmal so ganz genau, wo ich gesagt habe, lass uns bitte irgendwie einfach das Thema mal machen und einen Zeitpunkt finden. Und wie schon gesagt, gibt da eh keinen richtigen Zeitpunkt für, aber so war es jetzt nochmal.
Ja, da freue ich mich sehr, dass du ausgerechnet mich gefragt hast. Also vielen Dank für die Einladung.
Da nehme ich auch jemanden, der irgendwie Fachkompetenz hat. In diesem Sinne, das war Hey Olli für diese Woche. Nächste Woche wird es, oder irgendwann die Tage wieder sicherlich.
Endlich wieder lustig.
Wird's wieder. Hier ist ja sowieso auch unterhaltsam, aber auch das gehört mit dazu zum Leben. Ja. Ist nicht immer alles lustig. Genau.
Hey Olli.